Herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast. Ich bin Julia Schleid, ich bin die Leaderin für emotionale Freiheit und energetisches Aufblühen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du deine Essenz wieder spüren kannst, wie du wieder in den Flow kommst, deine Passion lebst und deine volle Power entfaltest und somit deine Vision voller Leichtigkeit Wirklichkeit werden lässt. Schluss mit Unsicherheit, Ausreden, Kampf und Perfektionismus. Hier bekommst du die wirkungsvollsten Tools, tiefe Erkenntnisse und meine persönlichen Erfahrungen. Radikal ehrlich, wissenschaftlich fundiert und spirituell angehaucht. Was du bei mir nicht findest, oberflächliche Tipps, esoterisches Blabla und leere Versprechungen. Denn die Kombination aus Emotion, Energie und Tatendrang sind der Schlüssel für authentische Freude, grenzenlose Fülle und Freiheit auf allen Ebenen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Ich habe die letzten Tage eine ganz tolle Gruppe im Bereich Aufstellungsarbeit ausgebildet, also imaginative Systemstrukturaufstellungen, so heißt der Fachbegriff. Während dieser 4 Tage habe ich auch schon über Social Media euch so ein bisschen mitgenommen und Einblicke gegeben, worum es in der Ausbildung geht. Und ich dachte mir aber, wir brauchen auch noch einen Podcast dazu, um hier in die Tiefe zu gehen. Und an der Stelle verweise ich vielleicht auch nochmal zu einer alten Folge von mir. Die wurde etwa vor 2,5 Jahren aufgenommen. Da bin ich auch gerade aus der Level 4 Ausbildung rausgekommen. Damals war ich noch keine Lehrtrainerin und habe aber darüber gesprochen, was heißt denn eigentlich Aufstellung und welche psychologischen Prinzipien stecken denn dahinter. Ich werde es hier in der Folge jetzt nicht nochmal wiederholen, deshalb, wenn du die erste Folge dazu noch nicht gehört hast, dann hol das gerne nach. Du findest die Infos in den Shownotes. Die Folge heißt Familiäre Prägungen und wie du das Muster durchbrechen kannst. Und heute werde ich auf das Thema nochmal so ein bisschen mehr aus meiner Lehrtrainer-Perspektive draufschauen und dir auch so ein paar Infos mitgeben, ne, mit welchen Modellen arbeite ich da, weil ich ja auch imaginär aufstelle, ohne Repräsentanten, ohne Figuren, ohne echte Menschen, sondern einfach nur mit unserer inneren Repräsentanz, also mit dem inneren Bild von Bindung, welches wir haben, also mit unserer Vorstellungskraft. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Wir Menschen sind soziale Wesen und haben dementsprechend ein ganz tiefes Bedürfnis nach sozialer Bindung. Wir kommen auf die Welt und da gibt es ja auch Studien, die zeigen, wenn Babys nicht mit Bindung versorgt werden, also von körperlicher Nähe, Liebe, Geborgenheit, auf dem Arm gehalten werden und nur mit Nahrung versorgt werden in einem Brutkasten, dann sterben die trotzdem. Also es geht nicht, dass Menschen einfach nur mit Nährstoffen versorgt werden und was quasi, ja, man könnte sagen, körperliche Bedürfnisse sind, Luft, Wasser, Nahrung, sondern wir brauchen soziale Bindung. Schwache soziale Beziehungen sorgen dafür, dass unsere Sterbewahrscheinlichkeit extrem steigt. Und schwache soziale Beziehungen haben sogar eine größere Auswirkung, ein größeres Risiko für unser Leben als all die ungesunden Dinge, die du dir vorstellen kannst. Also sowas wie Rauchen, fehlende Bewegung, Luftverschmutzung und so weiter. Sitzen. Und daran erkennst du, was für eine tiefe Bedeutung soziale Beziehungen haben. Unsere Überlebenswahrscheinlichkeit steigt um 50%, wenn wir über starke soziale Verbindungen verfügen. Und wenn wir über Bindung sprechen, dann ist ja immer so dieses Bild, woran merke ich denn, dass ich starke Beziehungen habe. Ich glaube, ein Thema, das ist das Thema unserer Zeit, ist das Gefühl von Einsamkeit. Und du kannst gerne mal für dich reinspüren, wie du dich eigentlich fühlst. Weil wir können in einer vollen Bahn sein. Wir können auf einem Konzert sein, auf einem Festival sein und von ganz vielen Menschen umgeben sein und uns trotzdem einsam fühlen. Wir können in zig WhatsApp-Gruppen sein, Familienchats, auf Social Media erfolgreich sein und uns trotzdem einsam fühlen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die fahren alleine in Urlaub. Die sind alleine auf einer Berghütte. Die gehen alleine in ein neues Land und die fühlen sich trotzdem verbunden. Die fühlen sich trotzdem zugehörig. Und daran merkst du, dass das Gefühl von Verbundenheit und Zugehörigkeit nichts ist, was von äußeren Bedingungen abhängt, sondern was ein inneres Modell ist. Es sind nicht die Menschen um uns herum, die uns ein gewisses Gefühl geben, sondern es ist deine Gefühlswelt, die dafür sorgt, wie du auf Beziehungen schaust. Es sind deine vergangenen Erfahrungen, wie du geprägt wurdest, wie du emotional, ja, strukturiert bist, was eine Auswirkung hat auf dein Gefühl von Zugehörigkeit. Zugehörigkeit, geliebt sein, Geborgenheit und so weiter. Und dieses innere Arbeitsmodell, was wir von Bindung und auch von Beziehungen haben, das geht natürlich einher mit, welchen Erwartungen gehen wir in eine Beziehung? Welche Vorstellungen haben wir? Welche Bedürfnisse haben wir? Wie müssen sich Menschen verhalten? Müssen die irgendwelchen Erwartungen von dir entsprechen? Müssen die gewisse Dinge sagen? Müssen die gewisse Dinge tun, dass du dich okay fühlst? Oder bist du einfach in dir sicher gebunden und fühlst dich immer okay, egal was im Außen passiert? Und in der Kindheit, in den ersten Jahren, werden wir natürlich geprägt. Da bauen wir auch unser Grundmodell auf. Und das entwickelt sich aber durch die Erfahrung, die wir danach machen, auch weiter. Das, was wir als Kind mitbekommen haben, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist veränderbar. Das ist ganz, ganz wichtig für dich zu verstehen. Bindung, das Gefühl von Zugehörigkeit, ist am Ende auch einfach nur Biochemie in unserem Kopf. Und wir können das verändern. Wir können darauf Einfluss nehmen. Und das Spannende ist, dass wenn wir über Aufstellungsarbeit sprechen, bewegen wir uns nicht mehr nur in dem Feld von Neuroplastizität, also dass unser Gehirn veränderbar ist und die neuronalen Netze sich immer wieder neu vernetzen und weiterentwickeln, sondern wir sprechen hier sogar über epigenetische Veränderungen, dass Gene an- und ausgeschaltet werden und auch dadurch ein Cycle-Breaker-Moment entsteht, also dass du gewisse Muster und Prägungen nicht mehr über deine Gene an deine Nachfahren weiterreichst, sondern ja, hier einfach Transformation und Veränderung stattfindet. Auch Gene sind veränderbar, genauso wie unser Gehirn. Und wenn wir hier über Aufstellungsarbeit sprechen, dann sind es vor allem Themen, mit denen ein Klient zu dir ins Coaching kommt oder eben auch, ne, womit Klienten zu mir ins Coaching kommen. Die beschreiben das oftmals mit Worten wie, ich fühle mich einfach einsam. Ich habe ein gewisses Beziehungsmuster. Entweder klammer ich total in Beziehungen oder wenn sich eine Beziehung anbahnt, dann habe ich so den Fluchtreflex. Dann will ich da einfach nur raus. Ich kann das gar nicht ertragen, wenn irgendwie Nähe entsteht. Oder ich habe dieses Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit und gleichzeitig aber eben auch, ich möchte eine Beziehung starten. Wie kriege ich denn das zusammen? Also auch so innere Konflikte in Bezug auf Beziehungsarbeit. Oder du merkst einfach, dass ein gewisses Beziehungsverhalten einfach nicht konstruktiv ist, nicht gesund ist und du kommst nicht raus. Oder du merkst vielleicht, du kommst aus einer Familie, da wurde vielleicht eine gewisse Interaktionsqualität gelebt, wie zum Beispiel sehr viel Wettkampf oder Leistung oder bei anderen vielleicht auch eher so Vernunft und Verschlossenheit oder bei anderen wieder so ganz viel Nähe, alle machen das Gleiche, alle achten immer sehr, sehr stark auf den anderen. Und du merkst aber, das tut dir gerade nicht mehr gut. Und vielleicht hast du es auch geschafft, dich eine Zeit lang davon zu lösen und dein eigenes Ding zu machen. Und jetzt bist du aber in eine neue Rolle gekommen, in eine Mutter- oder Vaterrolle, in eine Elternschaft. Und du merkst, wie du auf einmal dieses Muster von deinen eigenen Eltern ganz präsent hast. Und das auf einmal viel stärker zum Ausdruck kommt. Vielleicht hattest du einen Vater, der war eher cholerisch unterwegs. Und jetzt merkst du gerade selber, nachdem du Vater geworden bist, zeigen sich auch diese Züge von Wut, von Ärger, von diesen cholerischen Ausbrüchen. Und das möchtest du verändern. Das sind Beispiele, bei denen es sich eignet, mit Aufstellungsarbeit zu arbeiten. Oder auch, das ist auch ein ganz spannendes Beispiel, wenn du dir ein Ziel vornimmst und du merkst, dann macht es etwas mit deinem sozialen System. Also wenn du zum Beispiel in die Selbstständigkeit startest oder wenn du ein gewisses Einkommenslevel erreichst oder wenn du zu einer gewissen Firma wechselst oder wenn du ein gewisses Auto fährst, dann merkst du, irgendwas fühlt sich hier sozial nicht mehr sicher an. Dann werde ich vielleicht abgelehnt, dann werde ich bewertet, dann sind Menschen vielleicht neidisch oder missgünstig und das wirkt sich auf dein soziales System aus und vor allem dein Gefühl in Bezug auf dein soziales System. Und auch das ist ein ganz klassisches Beispiel, was man mit Aufstellungsarbeit verarbeiten kann. Das kann ein Gefühl sein, was aus der Vergangenheit in dein Leben strahlt, also zum Beispiel aus der Ursprungsfamilie. Das kann sein, dass es ein aktuelles Thema ist, dein Gefühl von Zugehörigkeit in Beziehungen, Freundschaften oder auch bei der Arbeit. Aber es kann eben auch mit einem Ziel aus der Zukunft zusammenhängen, wie du möchtest zum Beispiel aufhören zu rauchen oder du möchtest vielleicht abnehmen, aber in deiner Familie sind alle übergewichtig und dann fühlst du dich da irgendwie alleine oder nicht mehr zugehörig, wenn du dieses Muster nicht mehr bedienst. So, das sind erstmal die Voraussetzungen. Jetzt gehen wir mal drauf ein, mit welchem Modell arbeite ich in dieser Arbeit. Und zwar ist es das soziale Panorama nach Lukas Derks. Und das ist ein Modell, wie wir innerlich Zugehörigkeit verarbeiten, abbilden und eben auch auflösen können, verändern können. Und ich mache mit dir mal eine kurze Übung. Wenn du gerade einen Moment Zeit hast, dann kannst du gerne die Augen schließen. Ansonsten kannst du das natürlich auch jederzeit nachholen. Wenn du jetzt im Auto sitzt, würde ich dir empfehlen, einfach ein bisschen vorzuspulen oder dir das einfach nur anzuhören und dann holst du es später nach. Mach auf keinen Fall die Augen zu, wenn du hinterm Steuer sitzt. Ja, also Starten wir rein. Du darfst gerne einfach mal die Augen schließen und die Fragen, die ich dir gleich stelle, ganz spontan aus dem Bauch heraus entstehen lassen. Und du kannst dir einmal vorstellen, dass du in einem unendlich großen Raum bist. Und um dich herum befinden sich alle Menschen dieser Welt. Und dann stell dir jetzt mal vor, unter all den Menschen dieser Welt entdeckst du jetzt einen guten Freund, den du schon sehr, sehr lange kennst. Und dann nimm einfach mal wahr, wo steht diese Person? Vor dir, neben dir, hinter dir? Wie nah steht diese Person? Ist die eher zugewandt oder abgewandt? Habt ihr Blickkontakt? In welche Richtung schaut sie? Und welche Dinge fallen dir sonst noch auf? Und dann stell dir mal vor, dass du in dieser Menschenmenge einen ehemaligen Freund erkennst. Ein Freund, mit dem du heute keinen Kontakt mehr hast. Und dann nimm auch hier wahr, wo steht diese Person? Vor dir, neben dir, hinter dir? Wie ist so die räumliche Nähe? Ist sie zugewandt oder abgewandt? Und welche anderen Dinge fallen dir an der Haltung, am Aussehen von dieser Person auf? Dann gehen wir einmal weiter und du stellst dir einmal vor, dass in dieser Menschenmenge eine Autoritätsperson steht. Positiv oder negativ, ganz egal. Wer könnte das für dich sein? Und dann nimm mal wahr, wo diese Person steht. Wie groß die ist, in welche Richtung die ausgerichtet ist. Und alles, was dir sonst noch so äußerlich auffällt. Und dann stell dir einmal vor, dass du in der Menschenmenge eine Person entdeckst. Eine Person, gegenüber der du dich überlegen fühlst. Nimm auch hier einmal wahr, wo steht die Person? In welche Richtung ist sie ausgerichtet? Welche Dinge fallen dir von außen auf? Und dann darfst du dir noch einmal vorstellen, dass du deinen Lieblingsmenschen in dieser Menschenmenge entdeckst. Wo steht diese Person? In welche Richtung ist sie ausgerichtet? Zugewandt oder abgewandt? Und was fällt dir sonst noch so von außen auf? Und dann nimm einmal wahr, wie du jetzt alle Personen gleichzeitig wahrnimmst, die ich gerade genannt habe. Und nimm einfach mal die Unterschiede wahr, die Abstände, die räumliche und Körperorientierung, die Größe, der Blickkontakt, die Augenhöhe, alles, was dir so auffällt. An Haltung, an Mimik. Und dann darfst du gerne zum Abschluss einen tiefen Atemzug nehmen und wieder zurückkommen. Deine Augen öffnen und dann geht's weiter. An dieser kurzen Übung hast du gesehen, dass wir ein inneres Bild, ein mentales Bild, also eine innere Repräsentation unserer Beziehungen haben. Je nachdem, wie nah eine Person ist oder ob man sich auseinandergelebt hat. All das wird in dieser inneren Vorstellung imaginativ zum Ausdruck gebracht. Aufgrund unserer sozialen Erfahrungen konstruieren wir sowohl von uns selbst als auch von unseren Mitmenschen ein mentales Abbild, eine Art innere Landkarte unserer Beziehungen. Und wenn du zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, dass stets von oben auf dich herabgeschaut wurde, dann siehst du dich selbst eben auch von oben herab. Und in so einem inneren Abbild kann es einem dann so vorkommen, als wären alle einen Kopf größer als du, auch wenn das im echten Leben gar nicht der Fall ist. Eine zweite Sache, die da auffällt, ist, dass wir diese Interaktionsqualität in Form von der räumlichen Positionierung und der submodalen Darstellung kodiert wird. Also jemand, der weiter weg steht, ist uns vielleicht auch ein bisschen ferner, ein bisschen distanzierter, ein bisschen abgewandter. Jemand, der näher an uns dran ist, ist eben auch in unserer sozialen Wahrnehmung, in dieser Interaktionsqualität wohlgesonnener, zugewandter. Und mit submodalen Darstellungen meine ich eben auch, wie groß ist jemand? Hat jemand eine aufrechte Haltung? Hat der saubere Klamotten an oder ist der eher so ein bisschen schmuddelig angezogen? Also ist der vielleicht eher abgewandt? Ist der vielleicht auch gar nicht so klar gezeichnet? Ist der vielleicht so ein bisschen blurry oder nebelig? Oder vielleicht auch von der Farbgebung her blasser? Ist das eine Person, die vielleicht eher Kälte oder Wärme ausstrahlt? Also all diese Details, die du in diesem Bild wahrnehmen kannst, haben eine Bedeutung und zeigen, wie du zu dieser Person stehst. Du kennst sicherlich den Satz, wir haben uns auseinandergelebt. Da sind vielleicht zwei Personen, die immer noch ein Paar sind, aber wenn die eine Person den Partner aufstellt, dann ist der Partner vielleicht ganz weit weg und schaut sogar in eine andere Richtung oder wird sogar größer dargestellt als wir selbst. Die dritte Sache, die dann dadurch auffällt, ist, dass diese Repräsentation die Interaktion bestimmt. Also wir reagieren nicht auf die Person selbst, sondern auf die Interaktion. Das ist der Grund, warum wir alleine sein können und uns trotzdem verbunden fühlen. Wir tragen eine Repräsentation in uns von dem Gefühl der Verbundenheit. Es sind nicht die anderen, sondern wie wir sie in unserem Kopf repräsentiert und abgelegt haben. Und das ist am Ende eine ganz subjektive Erfahrung, die wir da machen. Du kannst auch nicht von außen sehen, ja, aber das sind doch deine Eltern und mit denen hast du tolle Urlaube verbracht und du hattest eine schöne Kindheit, sondern es geht um die subjektive Erfahrung, die wir in der Interaktionsqualität gemacht haben und ob diese Interaktionsqualität sich für uns so angefühlt hat, dass auch unsere eigenen Bedürfnisse damit erfüllt worden sind. Und dann erkennst du hier eben auch, dass alle diese Personen, die wir da wahrnehmen, und ich habe dir jetzt natürlich vorgegeben, wen du da aufstellst, sollst, aber in einer Aufstellung kommst du ja mit einem bestimmten Thema und dann ist die Frage, welche Personen gehören zu dieser Aufstellung und alle Personen, die wir in dem Moment aufgestellt haben, sind Personifikationen deiner eigenen inneren Anteile. Neurobiologisch bedeutet es, wenn du über jemand anders nachdenkst, gehen auch deine Selbstnetzwerke an. Du kannst nur über andere Menschen nachdenken, während du gleichzeitig über dich selbst nachdenkst. Und das wurde zum Beispiel in Studien untersucht mit bildgebenden Verfahren und man hat einer Person die Aufgabe gegeben, mal zu beantworten, wie gesellig bist du auf einer Skala von 1 bis 10? In dem Moment gehen die Ich-Netzwerke im Gehirn an. Und dann wurde die Aufgabe gegeben, wie gesellig ist Peter? Und in dem Moment gehen die Peter-Netzwerke an, also die Netzwerke, die mit dieser Person in Verbindung stehen. Und dabei hat man herausgefunden, dass die Peter-Netzwerke mit den Ich-Netzwerken überlappen. Und dementsprechend ist zum Beispiel auch Fakt, dass du nicht über andere nachdenken kannst, ohne über dich selbst nachzudenken. Wenn du über andere denkst, dass die irgendwas schlecht machen, dann denkst du insgeheim auch über dich nach, dass du das schlecht machst. Feedback ist am Ende eine Selbstbiografie. Wenn Menschen dir irgendwelche Dinge mitgeben oder Dinge sagen, was sie in dir sehen, dann sehen sie vor allem sich selbst. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und daraus erkennen wir eben auch, dass Vergangenheit einfach nur Biochemie in unserem Kopf ist, die wir verändern können. Wir arbeiten also auch in dieser Aufstellungsarbeit nicht an den Personen selbst, die im Außen real als Menschen in deinem Leben sind, sondern nur mit dem inneren Abbild. Also welche Gefühlswelt geht in deinem Gehirn an, wenn du zum Beispiel an eine bestimmte Person denkst? Und mit dieser Interaktionsqualität arbeiten wir am Ende. Und dadurch arbeiten wir eben auch mit imaginativen Aufstellungen, weil, ne, wenn du über die anderen nachdenkst, denkst du gleichzeitig auch über dich selbst nach. Es gibt ja solche Sprüche, die sagen, du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie du bist. Und viele denken, ja, das ist ein Kalenderspruch oder das ist irgendein esoterischer Quatsch. Und ich kann dir sagen, das ist es nicht, sondern das sind auch Aussagen, die auf unsere Neurobiologie zutreffen. Denn mit imaginativen Aufstellungen erhalten wir den direkten Zugang zu unserer Innenwelt, zu der inneren Repräsentation unserer Systemstrukturen. Also wenn wir an Familie denken, was passiert dann innerlich. Und diese Repräsentation, also wie jemand dargestellt wird, bestimmt die Interaktion. Also nicht das, was du im Außen siehst oder was du im Außen wahrnimmst oder wie sich eine Person real verhält, sondern was in dir abgelegt ist. Und das kann man auch neurobiologisch nachempfinden. Denn es gibt den primär visuellen Kortex in unserem Gehirn. Der ist eher so am Hinterkopf und der verarbeitet visuelle Reize. Jetzt ist es so, dass die Vertratung zwischen der Netzhaut, der Retina, und dem primär visuellen Kortex 1:1, also retinotrop, aufgebaut ist. Das heißt, ein Punkt auf der Netzhaut wird über einen Punkt im primär visuellen Kortex vertratet. Das heißt, er bildet damit eine exakte Karte der Außenwelt ab und erhält dabei die Information vom Thalamus. Das ist so unsere Sinnesschaltzentrale. Erstaunlich ist jetzt aber, dass 10-mal so viele Nervenbahnen in die Gegenrichtung verlaufen, also vom Sehzentrum zum Thalamus zurück. Und spannend ist auch, dass 10-mal so viele Informationen zurück zum Thalamus gesendet werden, als vom Thalamus und dementsprechend von außen kommend dorthin gesendet wird. Das heißt, dass der primär visuelle Kortex viel mehr mit der neuronalen Innenwelt als mit der sinnlichen Außenwelt vertratet ist. Und jetzt wird's richtig spannend. Denn ein Phänomen konnte zeigen, wenn wir die Augen schließen und das Sehzentrum somit vom Thalamus keinen Input mehr bekommt, dann sollte die neuronale Aktivität im primär visuellen Kortex eigentlich deutlich runterfahren. Genau das passiert aber nicht. Das Ruheenergielevel liegt weiterhin bei 90%. Und bei starker visueller Stimulation fährt es auf 93% hoch. Wir sprechen also nur von 3% Unterschied im Energieverbrauch des primär visuellen Kortexes, wenn die Außenwelt stimuliert, wenn wir die Augen aufhaben und von außen Reize aufnehmen. Das bedeutet also, dass die Wahrnehmung nicht mit der Tätigkeit einer Kamera übereinstimmt, wo die äußere Welt einfach abgebildet wird, sondern unser Gehirn konstruiert vielmehr aktiv ein subjektives inneres Bild der Realität. Das heißt, es agiert eher wie ein Kartograf und erstellt seine eigene Landkarte der Realität. Und das bedeutet, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern stets nach unserer entsprechenden inneren Landkarte. Und in Bezug auf unsere Beziehungen entspricht diese Landkarte dem sozialen Panorama, was du gerade in dieser Übung eben erlebt hast. Und gleichzeitig, wenn du mit einem Thema zu mir ins Coaching kommst, dann arbeiten wir eben mit diesem sozialen Panorama und regulieren, was da an Stress da ist, bringen das wieder in Balance und versorgen alle Beteiligten mit Ressourcen. Das, was du also gerade siehst und wahrnimmst, ist das, was du erwartest. Was du in Beziehungen siehst, ist das, was du erwartest. Das, was du in deiner Welt erlebst, ist das, was bereits innerlich in dir abgelegt ist und nicht das, was in Realität da ist. Und diese Abbildung, die du innerlich abgelegt hast, die holen wir eben bei einer imaginären Aufstellung einmal raus. Also wir machen die sichtbar für dich und mit der arbeiten wir. Und deshalb möchte ich an der Stelle vielleicht auch nochmal so ein paar Vorteile teilen, damit du verstehst, warum arbeite ich eigentlich mit imaginativen Aufstellungen und nicht mit Repräsentanten, offline, Holzfiguren und alles weitere, was es sonst noch so gibt, sondern imaginär, das heißt mit deinem mentalen Abbild. Der erste Grund ist, und das hast du, glaube ich, jetzt auch schon umfassend verstanden, weil es die unmittelbare Abbildung deiner primären Repräsentation des Systems ist. Das heißt, es ist die direkte Abbildung, so wie du die Person wahrnimmst, in der Distanz, wie du die Person wahrnimmst, in der Größe, wie du die Person innerlich quasi abgelegt hast, in der Haltung, in der Mimik, in der Zugewandtheit, in der Größe, wie du sie derzeit wahrnimmst. Manche Personen sind kleiner, andere sind größer. Das eigene Bild siehst du vielleicht stärker, das von anderen Menschen ein bisschen schwächer. Manche Personen sind ein bisschen weiter weg, obwohl das Personen sind, die in deinem aktuellen Leben vielleicht, ne, von außen betrachtet sehr nah an dir dran sind. Und gleichzeitig, das ist genau deine eigene Vorstellung und dementsprechend auch deine eigene Repräsentanz. Und dafür musst du nicht viel tun, sondern wir rufen diese Repräsentanz einfach ab. Der zweite Vorteil ist, dass wir auch Submodalitäten sichtbar machen können. Ist jemand größer, kleiner, schwebend, durchsichtig, leichter? Ist jemand dicker? Hat jemand bunte Klamotten an oder trägt jemand nur schwarz? Ja. Hat jemand Accessoires dabei, vielleicht einen schweren Koffer? Ne? All diese Details stehen für etwas und die machen wir in dem Moment eben auch sichtbar. Ja, wenn du mit Mannequins oder auch mit Menschen offline in der Aufstellungsarbeit arbeitest, dann kommen diese Submodalitäten oftmals gar nicht richtig zum Tragen, weil ja, die Menschen natürlich einfach angezogen sind, wie sie eben angezogen sind. Mit Holzfiguren hast du vielleicht diese ganzen Details gar nicht. Und das sind aber wichtige Details, die auch eine sehr starke Aussage haben und die sich auch in der Arbeit eben verändern können. Verändern können ist ein gutes Stichwort und das ist der dritte Vorteil. Diese Veränderung vollzieht sich viel schneller als physikalisch in Offline-Aufstellungen. Die Position verändert sich, die Aufstellung Ausrichtung verändert sich, der Blick verändert sich, die Größe passt sich an, ohne dass du irgendwas dazu tun musst. Du musst nicht das Mannequin umsetzen, du musst nicht die Position verändern. Du beobachtest einfach, du regulierst und durch die Regulation, durch die Ressourcenstärkung verändert sich das gesamte Abbild von, ja, fast ganz alleine, ja, also ohne, dass du jemanden nimmst und woanders hinsetzt. Genau, ein weiterer Vorteil, und das ist für mich ein ganz, ganz großer, ist, dass du Einzelsitzungen machen kannst. Du brauchst niemand sonst. Du kannst das Ganze online machen. Du weißt ja, ich arbeite hauptsächlich online. Du kannst es direkt durchführen. Du hörst am Anfang der Session raus, hey, Zugehörigkeitsthema, Beziehungsdynamik, okay, dann machen wir jetzt eine Aufstellung. Und du kannst direkt reinstarten und das Ganze durchführen. Und der letzte Vorteil ist, dass eben auch bestimmte Muster erkannt werden. Das heißt, wir lernen in unserer Kindheit ja ein gewisses Muster. Das ist auch das, was ich in der anderen Podcast-Folge erkläre. Wir spielen quasi eine gewisse Rolle. Und durch diese Rolle, die wir in diesem System einnehmen und mit Spielen, ne, das kommt jetzt aus der Metapher, die ich damals genutzt habe, nämlich, dass du wie in einem Theaterstück eine Rolle spielst, die du so oft wiederholst, dass du nicht nur deine eigene Rolle auswendig kennst, sondern eben auch alle anderen. Und nicht nur den Text, sondern eben auch, was zwischen den Zeilen steht. Und dadurch entsteht ja überhaupt erst dieses innere Abbild von Interaktionsqualität, von Beziehungsdynamik, wie du dich in Bezug auf Menschen fühlst. Fühlst du dich zugehörig oder fühlst du dich ständig einsam? Fühlst du dich sicher, dich weiterzuentwickeln oder fühlst du dich eher starr und in der Vergangenheit verhaftet? Und diese Struktur, das ist etwas, was wir immer wieder aufführen wollen. Wir nehmen diese Struktur mit und wir suchen immer wieder die Bestätigung dazu. Das ist, wir kommen in eine Firma und wir haben auf einmal wieder einen Chef, der nur nach Leistung und nach Wettkampf geht. Oder wir haben wieder eine Chefin, die vielleicht eher auf Nähe, Zugehörigkeit und so weiter schaut, so wie du es damals erlebt hast. Du erinnerst dich, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie du sie wahrnimmst. Und diese Wahrnehmung von diesem Muster, die wird eben durch diese imaginative Aufstellungsarbeit sichtbar. Das, was wir in der Kindheit lernen als Struktur, versuchen wir immer wieder aufzuführen. Und in den imaginären Aufstellungen ist es oftmals so, dass diese Personen dann auch eine Charakterisierung haben von der Person, die das Muster erstmal angestoßen hat. Ganz oft fallen dann solche Sätze wie, oh, diese Kollegin, die erinnert mich total an meine Schwester. Und mit der stand ich vielleicht auch immer in Wettkampfsituationen. Und deshalb habe ich auch hier das Gefühl, ich muss mich beweisen, ich muss mich durchsetzen, ich muss diesen Wettkampf gewinnen. Und solche Sätze fallen dann ganz natürlich in der Aufstellung, weil eben dieser Strukturebenenwechsel sichtbar und spürbar wird. Genau. Ein kleines Detail vielleicht noch. Wir denken ja ganz oft, wenn wir über das Thema Prägung sprechen, dass Prägung immer heißt, wir machen das genauso wie unsere Eltern. Das muss aber nicht zwingend so sein. In der Ausbildung, so wie ich sie vermittle, zeige ich dir 8 Wege, wie ein solches Muster entstehen kann. Und das Ganze ist unabhängig von dem Inhalt. Also es gibt beispielsweise Menschen, die machen eher das Gegenteil von dem, was sie in der Familie gesehen haben. Das ist dann so ein Oppositionsprinzip, das Gegenteil. Wieder andere leben vielleicht Solidarität. Um sich der eigenen Familie zugehörig zu fühlen, leben die ein Muster in ihrem Leben, um sich durch diese Gemeinsamkeiten einfach verbunden und geliebt und geborgen zu fühlen. Wieder andere versuchen es vielleicht immer besser zu machen. Sie wollen optimieren und dadurch das Beste rausholen. Und das sind jetzt einfach mal 3 Beispiele, die ich dir nenne. Es gibt, wie gesagt, noch 5 weitere, wie solche Muster entstehen aus der eigenen Familie heraus. In den ersten 24 Monaten sind wir ja sogenannte Resonanzwesen und daraus entsteht unsere Identität. Und dieser Mechanismus aus dieser Resonanz in die Identität ist quasi das Muster, es ist die Mechanik, die einsetzt, um ein gewisses Verhalten, ein gewisses Muster, ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl eben zu spüren. Ja, und jetzt zum Ende hin gebe ich dir auch mal noch ein Beispiel. Ich habe nämlich selbst vor kurzem eine Aufstellung gemacht zum Thema Ziele und ich wollte es einfach mal für mich ausprobieren, wie es so ist, wenn ich mal in meine beste, erfolgreichste, erfüllteste Version reingehe und welche Themen sich dann in Bezug auf mein Sicherheitsgefühl in meinen sozialen Beziehungen zeigt. Und genau das habe ich gemacht. Also da gibt es einen Prozess, eine Intervention, das heißt soziales Zukunftspanorama. Da stellst du quasi dein soziales System der Zukunft auf. Und ich habe in dem Moment aufgestellt, dass ich die erfolgreichste Version von mir bin, dass ich unendlich viele Kunden habe, dass ich einen wundervollen Partner an meiner Seite habe, dass das Business läuft, dass das Geld mir einfach nur so zufließt, dass ich den hottest Buddy ever habe. Und ja, ich habe dieses Ziel mal so auf Herbst 2025 gesteckt und habe mir dann angeguckt, welche Beziehungen zeigen sich denn, welche Menschen zeigen sich und wie wirkt sich das auf diese Beziehung aus. Ich mache dann oftmals auch eine Mischung, dass das nicht nur Personen sind, sondern teilweise auch Werte oder Gefühle oder Verhaltensimpulse. Und ja, da habe ich mir einfach mal angeschaut, was sich zeigt. Und es war ganz, ganz spannend, weil es gab auf der einen Seite so einen Genussanteil, der mega aufblüht. Das war so ein cooler Hubreif, der sich da gezeigt hat, der so regenbogenfarben war und mit Glitzer überzogen. Und ja, habe ich einfach so eine lachende Person gesehen, die mit diesem Hula-Hoop-Reifen spielt und das Leben feiert und tanzt. Dann gab es aber auch einen Anteil, der sich gezeigt hat. Der hat sich irgendwie so ein bisschen schuldig gefühlt. Dann hat sich auch eine Sache gezeigt. Das war quasi wie so ein dunkler Vorhang, also einfach nur so eine schwarze Wolke. Und in dieser schwarzen Wolke waren ganz viele Augenpaare. Und das waren so die Menschen, die dann auf einmal neidisch und missgünstig waren. Und das gibt einem ja natürlich nicht so ein gutes Gefühl, sich in dieses Ziel reinzuentwickeln, in die erfolgreichste Version. Und das sind dann oftmals die Momente, wo man sich selbst sabotiert, wo es sich nicht sicher anfühlt, den nächsten Schritt zu gehen, noch mehr zu wachsen, noch mehr sichtbar zu sein, noch mehr zu wachsen, noch mehr Einfluss zu haben, noch mehr Kunden zu haben, noch mehr finanzielles Glück und Erfolg. Und dann haben sich auch soziale Beziehungen gezeigt, Eltern, Geschwister, Freunde und wie die mit meinem Ziel umgehen. Und was dann natürlich passiert, ist, dass wir einmal regulieren, also einmal der Stress, der in diesem System da ist, den regulieren wir. Dann versorgen wir die einzelnen Bestandteile mit Ressourcen. Und auch hier darfst du verstehen, ne? Ich schicke ja diese Ressourcen dann nicht an die echte Person, sondern wir arbeiten ja die ganze Zeit mit meiner inneren Repräsentanz. Und am Ende war das einfach ein super ausgeglichenes Bild. Ich saß da auf meinem kleinen Thron mit meinem Partner an der Seite und ja, habe das Leben einfach total genossen. Aus allen Seiten kam finanzielle Fülle in mein Leben geflossen und ja, da gab es ganz, ganz viele Details, die da sichtbar wurden. Da waren Freunde da, wir haben Partys gefeiert, wir sind zusammen in den Urlaub gefahren, ich war an den schönsten Orten der Welt und dann sind einfach so innere Bilder gekommen. Wow, wenn das möglich ist, dann habe ich diese Menschen, mit denen ich diese unglaublich schönen Dinge erleben kann und dann habe ich auch diesen Spaß und die Freude und es ist eben nicht mehr so, dass ich Angst haben muss, dass Menschen mich kaputt machen oder dass ich dann ganz viel Schuld spüre oder dass ich jemand anderem vielleicht sogar was schuldig bin, sondern diese Schuld hat sich verwandelt in Freude, in Zugehörigkeit, in Sicherheit und alle anderen Personen, bei denen ich noch Stress wahrgenommen habe, die haben wir einfach gestärkt mit Ressourcen und das war einfach so schön zu sehen, wie sich innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, wir haben zusammen 70 Minuten gearbeitet, dieses komplette Gefühl auf diesen krassen Erfolg sich verändert hat und es nichts mehr Bedrohliches ist, sondern eine ganz tiefe innere Sicherheit und eine ganz tiefe Verbundenheit. Und das einfach mal so als kleinen Einblick, wie sich so eine Aufstellungsarbeit dann am Ende zeigen kann. Und ich kann dich nur zu ermutigen, wenn du selbst merkst, du fühlst dich irgendwie sozial nicht ganz sicher in der Sache, die du dir gerade vornimmst oder ja, vielleicht hast du auch das Gefühl, Menschen gönnen dir das nicht so sehr, dann sei dir bewusst, das hat nichts mit den Menschen zu tun, sondern einfach mit dem inneren Bild, was in dir abgelegt ist. Und das ist veränderbar. Und deshalb kann ich dich nur zu einladen, buch dir sehr, sehr gerne ein Kennenlerngespräch mit mir, wenn du selbst mal Lust hast, an deiner Beziehungsqualität zu arbeiten und wenn du Lust hast, das selbst zu lernen, wie du imaginär aufstellst, was da auch neurobiologisch alles drinne steckt und wie du solche Muster veränderst, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir auch über ein Kennenlerngespräch und sei bei der nächsten Emotionscoaching-Ausbildung dabei. Also vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann lass mir sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Bis dahin, alles Gute, deine Julia.